Der X-Technik Videocast, smarte Produktion.
Low-Cost-Automation bzw. Low-Cost-Robotik sind Themen, die nicht neu sind, aber in ihrer Bedeutung zunehmen. Doch wie gelingt der optimale Einstieg und wen sprechen die Lösungen an? Alexander Mühlens, Prokurist und Leiter des Geschäftsbereichs, weiß dabei um die Raffinessen und Herausforderungen. Viel Spaß beim Reinhören.
Hallo Alex, wir sind heute bei IGOS auf der SBS am Messestand und ich darf mit dir ein bisschen über die Robotik reden. Alexander Mühlens, du bist verantwortlich für den Bereich Low-Cost-Robotik bei IGOS.
Korrekt.
Und wir sehen und hören ja auch, was sozusagen hier alles los ist. Bei euch ist immer recht voll. Deswegen fange ich gleich einmal an. Smarte Produktion, ihr habt hier viele Beispiele auch. Was ist smarte Produktion? Wie definierst du das?
Erstmal, auch wenn es total unfreundlich ist. Schön, dass du den Weg hier hingefunden hast, weil ich habe viele Termine heute. Vielen Dank, freut uns sehr. Willkommen hier bei IGOS am Stand. Smarte Produktion ist für uns eine sehr intelligente Produktion. Viel digitale Verstrebungen in alle möglichen Richtungen. Man kann auf verschiedene Gegebenheiten reagieren. Aber natürlich auch viel Robotik, viel Automatisierung, viel Lean-Prozesse, sehr schlanke Prozesse. Und für uns als IGOS nochmal, gehört auch immer zu jeder Organisation mit dazu, dass wir in Tiny Teams arbeiten. Wir arbeiten in kleinen Organisationseinheiten, die immer dann, wenn nötig ist, sich schnell mit der großen Organisation wieder größer machen können, aber dann auch wieder so klein sind, dass jeder jeden kennt und jeder auch genau die Prozesse kennt, die in diesen kleineren Organisationen funktionieren.
Und du hast es gerade auch genannt als Schlagwort, also Robotik, der Teil, über den wir heute sprechen und für den du verantwortlich bist, ist ja auch ein großer Teil einer smarten Produktion. Ist es mit der wichtigste Teil deiner Auffassung nach oder wie siehst du das?
Der wichtige Teil ist für mich tatsächlich das Mindset, das Behavior aller Menschen. Und da liegt es auch am Menschen, nicht am Roboter, auch nicht an der KI, auch nicht an der Kölner Intelligenz, ja, sondern die Menschen müssen einfach an Bord sein, müssen die Prozesse, die Produkte, alles, was sie haben, so konstruieren, so planen, dass sie auch smart integrierbar sind. Weil das ist meistens immer die Krux an der Geschichte. Man hat viele, viele Dinge und die sind dann gar nicht auf digitalem gleichen Level miteinander verknüpfbar, können einem gar kein Feedback geben. Ich nehme mal als Beispiel so eine Aufzugtür, die ist häufig der Endgegner, ja, in jeder Halle, wenn man ein fahrerloses Transportsystem durch die Gegend fahren lässt und hat dann eine analoge Aufzugstür, die dann den Knopfdrücker braucht, um zu funktionieren. Ja. Und deshalb muss auch der Aufzugbauer muss mit dabei sein, die Schnittstellen müssen dabei sein und das fängt halt beim Menschen an, der das Ganze plant.
Das heißt aber auch, du sprichst die unterschiedlichen Bereiche jetzt an. Und bei euch ist ja das Thema vor allen Dingen Low-Cost-Robotik. Damit seid ihr sozusagen auch mit Träger dieses Ausdrucks. Ihr sprecht damit auch Unternehmen an, die wirklich kleinere Betriebsgrößen haben, um Robotik für jedermann zugänglich zu machen? Oder wie soll das ausschauen? Wie siehst du das?
Ja, also perfekt schon gesagt. Kann ich gar nicht mehr dazu sagen. Nein, Spaß beiseite. Also genau richtig. Also wie ist der ganze Bereich hier entstanden? Und wir haben im letzten Jahr 12.500 Roboter in den Markt versandt. Also wir sind gar nicht mehr so klein. Der ist entstanden, indem wir bei uns selber automatisiert haben. Und wir haben ganz, ganz viel Hass empfunden bei der Komplexität, alle diese Dinge zusammenzubringen. Bei den Preisen, die entstanden sind, es waren meist so gefühlte Fässer ohne Boden, 100.000, 150.000 Euro für kleinste Automatisierungslösung. Und haben gesagt, da ist ein Schmerz da, den wir lindern wollen. Wir konzentrieren uns aus Deutschland raus auf kostengünstige, bezahlbare Automatisierung. Und ja, ich glaube, dafür sind wir bekannter, aber noch nicht überall bekannt.
Aber genau, das wäre sozusagen die nächste Frage. Ihr seid dafür bekannt, aber seid ihr schon bekannt genug, dass man sagen kann, es ist wirklich schon überall in jeder Nische angekommen?
Nein.
Oder fehlt da noch so ein bisschen Aufklärungsarbeit oder fehlt es an Mut für die Unternehmer zu investieren?
Ja, ich glaube, generell sind Unternehmer mutig, ja, aber wenn man sich gerade kleine Unternehmungen anschaut, das sind selbst 20.000 Euro für eine komplette Zelle oder 5.000 Euro für einen Cobot noch viel Geld, wenn man sich dann nachher nicht sicher ist, dass es nicht ein toter Roboter ist. Ja, also wir haben eine Kampagne, nennen wir die tote Roboter-Kampagne.
Okay.
Und da setzen wir überall die Roboter rein, wo wir denken, dass der Kunde die gar nicht nutzt. Und wir gehen diese Kunden an und sagen, wir helfen dir, dass du den benutzt. Weil nur ein funktionierender Roboter kann sich nachher wieder multiplizieren. Und ich glaube, es fehlt nicht an Mut, sondern man muss der Sache einfach Zeit geben, immer wieder vorstellen, nicht müde werden, neue Ideen haben. Und ich will da auch gar nicht so auf die KMUs rumkloppen. Da ist ein großer Automobiler nicht anders als eine KMU, weil da die Entscheidungsträger dann auch die Betriebsmittelbauer sind, die etwas automatisieren wollen und die agieren in ihrem Bereich auch mit dem rationellen Verständnis, dass so eine Anlage sich auch unter einem Jahr wieder bezahlt oder wieder irgendwie ein Payback gegeben haben muss. Und dann sind auch keine Summen von 500.000 oder 2,5 Millionen Euro möglich.
Aber gut, dass du das sagst. Vielleicht macht man wirklich immer den Fehler, dass man eher bei dem Kleinen und bei dem Mittelstand die Herausforderungen sieht zur Investition in die Robotik. Vielleicht sind es die Großen auch, die aber oft vielleicht gar nicht wissen, was möglich ist. Also merkst du das selber auch in den Gesprächen?
Genau, also wir versuchen immer die Purple Rule zu bringen. Also Automatisierung lohnt sich aktuell immer dann, wenn man mindestens 100.000 Teile von irgendwas produziert. Und 100.000 Teile ist echt viel. Das ist nicht wenig. Ne? Muss man erstmal zusammenkriegen. Die zweite Sache ist, wenn man irgendwelche Qualitätsprobleme hat, also man hat einen Sensor und muss den abdichten gegen Wasser oder Feuchtigkeit und da ist schon ein paar Mal passiert, dass das nicht passiert ist per Hand, dann hat man sehr schnell auch wieder ein Payback der Kosten, die dort entstanden sind. Oder Ergonomieprobleme, beziehungsweise man findet keine Menschen, die überhaupt diesen Job machen müssen. Also ich war vor ein paar Wochen mal wieder in einer Müllsortieranlage, sehr moderne, einer der modernsten Europas, ganz in der Nähe von Köln. Und da gibt es halt immer noch Menschen am Ende des Bandes, die nach Robotern trotzdem noch neben explodierenden Batterien, neben echt scharfkantigen Sachen auf den Förderbändern, bei 100% Luftfeuchtigkeit, einem nicht so guten Gestank da performen müssen. Und das liegt einfach daran, weil Robotik dann doch auch noch nicht alles kann.
Ne? Ja, weil man vielleicht gerade in dem Bereich, den du genannt hast, gar nicht sich bewusst ist, was die Robotik vielleicht für mit einer Low-Cost-Investition schon alles dann lösen kann. Genau. Oder man nach wie vor die Angst halt auch hat, dass sie sozusagen die Arbeit den Menschen wegnimmt. Aber das geht auf eine andere Frage, die hast du ja auch schon kurz angerissen. Also wir haben ja den eklatanten Facharbeiter- und auch Hilfskräftemangel. Das ist in vielen Unternehmen, wenn nicht sogar in fast allen Thema. Das wird immer mehr Thema. Das heißt, da kann ja die Robotik und vor allem die Low-Cost-Robotik auch unterstützen.
Genau, definitiv. Da sehen wir einen Riesentrend drin. Ja, also wir haben sehr viele Kunden, wirklich kleine Kunden, die kaufen und ihre ersten Schritte machen in der Automatisierung. Und genauso sehr, sehr große Kunden in großen Stückzahlen. Dazwischen haben wir eher weniger. Das ist immer interessant zu sehen. Die Automatisierung, ja, man braucht immer irgendjemanden, der es nachher pflegen kann. Ne? Das ist immer so eine Sache, aber ich finde toll, dass du gesagt hast, vor allem auch die Hilfsarbeiter, also die normalen Arbeiter am Band, ja, oder die Hilfsarbeiten, die drumherum gemacht werden müssen, da fehlen uns vor allen Dingen auch ganz, ganz viele Menschen. Ne?
Werden auch viel mehr fehlen
in der Zukunft, ja. Und da ist Low-Cost-Automatisierung, das ist so die DNA, das ist so der perfekte Status quo, weil das sind einfache Prozesse, die häufig automatisiert werden können. Da sind meistens Stückzahlen da. Da werden 10.000, 100.000 Pakete von irgendwas verpackt. Es muss die Schokolade für den Osterhasen, für den Weihnachtsmann in eine neue Blisterverpackung gebracht werden. Und da findet man niemanden mehr dazu.
Global ist ja wahrscheinlich das Thema natürlich für euch auch Thema. Es ist ja nicht nur ein regionales Thema, sondern natürlich ein globales.
Überall auf der Welt. Wir haben das in Indien genauso wie in China, wie in Deutschland, wie in den USA. Das findet man überall genauso wieder.
Okay. Und ihr habt ja jetzt eben auch allerhand Lösungen bei IGUS und auch gerade in deinem Bereich. Gibt es etwas wie zum Beispiel gerade für den ganzen Logistikbereich, was jetzt neu ist, weil dieser Bereich natürlich sehr stark am Boom ist. Du hast es eben erwähnt, halt, ja. Verpackung und so weiter. Gibt es da irgendwelche Innovationen, die du kurz erwähnen kannst?
Genau, also da triffst du auch wieder genau auf den Punkt. Auf der einen Seite kümmern wir uns mit IGUS selber um kostengünstige Roboter. Also unsere DNA, unsere Aufgabe ist, Roboter maximal günstig zu bekommen. Und auf der anderen Seite mit dem Marktplatz RBTX kümmern wir uns um Lösungen. Das triggerst du gerade damit ganz stark. Die Leute suchen, die Menschen suchen nie nach dem Roboter, sondern die Menschen suchen immer nach dem Kommissionierer aus dem Regal, nach dem Schuhklebeautomaten. Da kommt das Wort Roboter nie drin vor. Und deshalb haben wir den Marktplatz gestartet, fünf Jahre sind wir da jetzt alt, um uns genau auf die Anwendung zu konzentrieren und nicht auf die Roboter, weil die sind nur ein Teil der Anwendung. Und da haben wir verschiedenste Bereiche, auch in der Intralogistik, und da werden die Anforderungen immer mehr. Deshalb haben wir jetzt zum Beispiel ein neues AMR vorgestellt, nicht für das super-duper Flottenverbandgeschäft, wo wir mit 300 AMRs die Schuhe schnell kommissionieren und dann rausbringen, sondern für kleinere Handlingsteile, Läger, wo der Preis vor allen Dingen auch wieder interessant ist und dass halt ein Nicht-Facharbeiter, der nicht Elektroingenieurwesen studiert hat, das Ganze auch bedienen kann.
Ja, das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst, weil es ist ja auch so ein bisschen der Trend dahin, dass man es wirklich ja einfacher bedienen kann, die ganzen Tools. Warum? Weil natürlich dann auch wieder dort die Facharbeiter aber vielleicht gerade fehlen. Und weil natürlich alles dann auch easy to use sein soll.
Genau, also ich persönlich unterschreibe das 100%. Ich finde nur immer wichtig, man muss unterscheiden zwischen dem europäischen Markt, dem asiatischen Markt und Entschuldigung, europäisch oder im westlichen Markt, Europäer und Amerikaner, wir sind sehr gleich von UI, UX-Gedanken, wie etwas aussehen muss. Deshalb halten wir uns in diesen Märkten immer sehr an Microsoft-Produkten, wir vom Design hangeln uns so ein bisschen an deren Designkonzepten. Asiaten haben ein ganz anderes Verständnis darunter, wie man das liest und wie so die Usability von sowas sein sollte. Da ist wirklich hart kodieren, hart programmieren noch sehr, sehr häufig lieber gewünscht als irgendwie so eine schicke 3D-Simulation mit digitalen Zwillingen und sowas.
Okay, also wirklich Marktunterschiede, die man auch feststellen
definitiv
kann, man reagiert. Jetzt vielleicht ein anderes Thema noch. Low-Cost-Automation heißt natürlich, ich habe wenig Investitionskosten und einen schnellen Return of Investment. Gibt es aber dennoch bei euch auch ein Mietmodell?
Genau, also auch da, auch eine Zelle für 15.000 Euro kann sehr, sehr viel Geld sein oder ein Roboter für 5.000 Euro. Wir haben immer Leasing, Ratenzahlung, Mietkauf, alles, was man so aus einem guten Online-Shop auch kennt, weil jeder Mensch, jede Unternehmung ist da komplett anders und wir wollen da variabel drauf reagieren.
Das heißt, ihr schaut doch wirklich einmal am Markt und hört euch um, um dann zu gucken, halt, wie du auch sagst, wo der Trend hingeht, beziehungsweise wo die Unterschiede sind. Jetzt vielleicht nochmal eine Frage, die schwer zu beantworten ist, aber ihr habt ja wirklich viele Innovationen eben auch bei Igus. Wie kommt man auf so tolle Ideen? Also ist das wirklich der Austausch nur? Oder
also tatsächlich war es ja schon mal bei uns. Ne? Wir haben, anders als man uns wahrnimmt, auf Messen hier, ne, sind wir nicht lila oder orange innerhalb von Igus, sondern wir sind gelb sehr, sehr häufig. So, unsere Theorie dabei ist, dass der Kunde die Sonne in der Mitte ist. Ja, und wir schweben eigentlich nur alle wie eigene Planeten um diesen Massenschwerpunkt in unserem Sonnensystem drumherum. Der gibt uns Innovationsideen, der gibt uns auch das Geld, dass wir leben, überleben und wieder investieren können. Und wir leben davon den Ideen der Kunden. Das ist eins zu eins, dass wir haben 15, 16 verschiedene über die Weihnachtswunschliste bis hin zu Gemba Walks, also zu den Kunden hingehen, auch von Konstrukteuren, auch von Einkäufern, wo wir das Feedback reinholen, sammeln und dann bewerten.
Ihr seid ja auch ein riesiges Unternehmen, ihr habt ja auch viele Mitarbeiter und dann kann man wahrscheinlich schon in vielen Abteilungen dann auch immer noch so übergreifend.
Genau, also was wir viel mehr merken ist, das ist eine Strategie, die wir dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch viel stärker fahren, ist die One-Team-Strategie. Wir wollen ein Ansprechpartner für unsere Kunden sein, um einfach auch die easiest company to deal with, also wir wollen auch einfach sein. Wir wollen nicht, dass da fünf Außendienstler hingehen müssen, sondern einer, der alles mitnimmt, der ist der Hauptansprechpartner, der hat die Beziehungen mit dem Kunden zusammen und ordnet die ganzen Fachleute dann im Hintergrund so zusammen, dass dann so ein Roboter-Experte dann auch mal zu Wort kommen kann und kann helfen. Aber danach ist vielleicht dann auch ein Gleitlager oder Energieketten-Experte.
Jetzt, wo wir so über die ganzen Möglichkeiten der Robotik und Low-Cost-Robotik gesprochen haben, ein Oberbegriff fällt natürlich immer, das ist künstliche Intelligenz. Das heißt, ich nehme an, dass bei Igus künstliche Intelligenz ja auch nicht spurlos vorübergeht. Das heißt, inwiefern spielt das für eure Lösungen eine Rolle oder auch ein bisschen deine Vision, wohin führt die ganze künstliche Intelligenz noch, auch im Zusammenhang gerade mit der Robotik?
Ja, also KI oder selbstlernende Algorithmen ist jetzt so nichts Neues. Ja? Gibt es schon länger, als ich alt bin. Gerade in den letzten Jahren hat das sehr, sehr viel Einklang, Einzug in Kameratechnik, Detektieren von Bauteilen im Mittelpunkt gefunden. Das ist auch wieder ein Ease-of-Use-Thema. Das heißt, keiner muss mehr die Kamera programmieren, dass sie sagt, wo von der Schokolade oder der Banane der Mittelpunkt ist. Das macht die Kamera einfach mit alleine von alleine. Künstliche Intelligenz oder autonom entscheidende Systeme ist eine Intralogistik. Also wenn kleine AGVs, AMRs rumfahren, eine ganz, ganz wichtige Sache. Kann aber auch ganz gefährlich werden. Der Safety-Ingenieur sieht das zwiegespalten, wenn ein Roboter selbst denken, sich bewegen kann. Ich glaube ganz fest daran, dass das Einzug halten wird und man wird dem Roboter gewisse Anwendungen vorgeben können, dann wird er es machen. Heute ist der erste Tag der SPS. Ich hatte heute so 30 Gespräche bisher und 29 davon hieß es Pick and Place. Ja, so. Und ob ich das Glas jetzt Pick and Place, eine Banane Pick and Place oder die Schokolade Pick and Place. Das ist im Prinzip erstmal die gleiche langweilige Geschichte.
Dem Roboter egal,
in der Regel. Die können alle 3-4 Kilogramm betragen. Ne? Und warum soll eine KI das nicht automatisiert machen können? Ne?
Ja, es gibt ja immer noch Skeptiker, die natürlich das Ganze dann vielleicht aus einer anderen Sichtweise sehen. Aber ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, industrielle Anwendung KI und die KI vielleicht, die uns im Alltag halt.
Ja, es ist auch ein Riesenunterschied, ob ich eine Schweißbahn maximal komplex und sehr hochgenau in der Fahrzeugkarosserie bringen möchte oder ob ich jetzt wirklich sage, ich will 50.000 Mal den Weihnachtskalender bestücken. Ne? Ja. Und für beides sind Aufgaben, die man mit Roboter erledigen kann. Die Bestückungsaufgabe ist aber was auch eine KI vorgeben könnte.
Du hast es jetzt auch nochmal erwähnt, bei euch ist ja wirklich auf jeder Messe viel los. Ihr habt viele Kunden vor Ort und ihr habt viele Lösungen und es gibt immer was zu sehen und auch zu erklären. Du hast eben gerade gesagt, du hattest heute schon Gespräche, die auch in diese Richtung halt hingehen. Das heißt, wo siehst du denn so die Entwicklung der nächsten Jahre, gerade was auch nochmal vielleicht dieses Thema KI angeht und Robotik? Was wird es noch geben? Ist da noch Potenzial nach oben offen?
Ja, also selbstlernende Algorithmen für Kameratechnik sind wir ganz stark am forcieren. Da sehen wir einen riesen Markt, weil sobald eine Kamera mit dabei ist, wird es meistens sehr, sehr teuer. Und da wollen wir einfach gegen anhebeln, indem diese ganze Programmierung, Integration dahinter nicht mehr vonnöten ist. Die ganze Beratung, wir haben heute den KI-Roboterberater online gestellt auf RBTX mit einem ChatGPT-Modell im Hintergrund. Den kann man einfach jetzt schon fragen, wie mache ich meinen Schokoladen-Pickautomaten fertig? Und dann gibt er einem Lösungsbeispiele, sagt, was sie ungefähr kosten, worauf zu achten ist. Das ist super cool, super vereinfachend. Und mit der größte Punkt für mich, der dann irgendwann mal dann auch sein wird, ich trage mich aber keine Zahl zu sagen, ist, sobald die Humanoiden irgendwie Einzug halten werden. Ne? Weil unsere Welt ist für den Menschen geschaffen. Da finde ich es erstmal sehr logisch, dass man nicht alles wieder neu konstruiert, eine neue Tür und einen neuen Handlauf und neue Treppengestelle oder sonstiges, sondern einfach nur mal in ihn reinsetzen. Da wird künstliche Intelligenz auf jeden Fall ein ganz wichtiger Baustein sein.
Das heißt, du gibst dem Ganzen eine Chance auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Und siehst da auch noch ganz viel, was uns Neues sozusagen in Zukunft dann begegnen wird und überraschen wird.
Wird ganz spannend auf jeden Fall. Wir müssen technologieoffen sein und ich freue mich auf alles, was da kommt.
Check, dann sage ich ganz herzlichen Dank für den Austausch.
Sehr gerne.
Und alles gut.
Ich habe zu Dank. Danke.
Danke. Dir.